Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria, der Gedenktag von der seligen Francisco und Jacinta von Fatima ist der 20. Februar. Es lohnt sich, nicht nur heute, sondern auch bei anderen Gelegenheiten, auf das wunderbare Leben von der beiden Seherkinder von Fatima zurückzuschauen. Ihr Tag ist also auf den Todestag von der Jacinta festgelegt worden. Sie ist nämlich am 20. Februar 1920 in Lissabon, Mutterseelen allein, ohne ihre Eltern oder Verwandten, gestorben. Sie hat das zum Voraus gewusst, sich aber damit tröstet, dass sie einmal mehr für die Sünder können Opfer bringen. Mehrere Mal hat sie übrigens im Spital den Besuch von der Mutter Gottes gehabt. Ich komme noch darauf zurück. Der selige Francisco ist bereits ein Jahr vorher, nämlich am 4. April 1919, gestorben. Wir werden in dieser Sendung von der ungeheuren Opferbereitschaft von diesen beiden Seligen hören. Wenn ich heute darüber berichten darf, dann ist es an mich selber eine Aufforderung, mehr an die verwandelnde Kraft zu denken, die in der Aufopferung von Leiden und Unannehmlichkeiten besteht. Und so möchte ich auch Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Maria, einladen, sich mehr bewusst zu werden, wie viele Chancen sich uns tagtäglich bieten, all unsere Opfer für die Sünder Jesus zu übergeben. Ja, was nützen all die Leiden, wenn sie einfach ertreibt, aber nicht in die Früchte der Aufopferung verwandelt werden? Versuchen wir nach dem Beispiel der beiden Seligen, möglichst viel von unseren Beschwerden, von Beleidigungen, von Krankheit und Leiden am Herrgott aufzuopfern. Lassen wir uns aber jetzt inspirieren, wenn wir von der heldenhaften Leidensbereitschaft von Francisco und der Jacinta mehr vernehmen. Wir wollen aber natürlich nicht vergessen, dass zu Fatima auch die dritte Seherin, nämlich Lucia dos Santos, gehört. Sie ist am 13. Februar 2005 im Alter von fast 98 Jahren gestorben und ihre Seligsprechung ist im Gang. Hören wir jetzt zuerst, was zur Seligsprechung von Francisco und von der Jacinta geführt hat. Ich zitiere aus einem Text, wo man auch auf der Homepage www.fatima.ch nachlesen kann. Am 13. Mai 1991, also am 10. Jahrestag vom Attentat in Rom, ist der Papst Johannes Paul II. Zum zweiten Mal als Pilger nach Fatima gereist. An diesem Tag hat er den heroischen Tugendgrad der beiden Seherkinder verkündet. Ausschlaggebend dafür ist die plötzliche Heilung von der Frau Maria Emilia dos Santos aus Leriria gewesen, wo sie 22 Jahre gelähmt und bettlägerig war. 17 Jahre lang hat sie zu den Seherkindern gebetet und schließlich im Jahr 1987 eine Novene gehalten. Zum Abschluss dieser Novene war die Lähmung plötzlich verschwunden und sie konnte wieder aus eigener Kraft sitzen und auch wieder laufen. Nach eigenem Zeugnis ist sie für ärztliche Untersuchungen sogar nach Rom geflogen. Weder in Portugal noch in Rom hat das untersuchende Ärzteteam eine natürliche Erklärung für ihre Heilung gehabt. Wie der Vatikan hat verlauten lassen, sind nicht etwa die Erscheinungen von der Gottesmutter ausschlaggebend für die Seligsprechung der Kinder gewesen, sondern vielmehr ist ihr beispielhaftes Verhalten gewürdigt worden. Ein Verhalten, das man bei Kindern in diesem Alter ohne die nötigen Gnadengaben nicht unbedingt voraussetzen kann. So sind die Kinder auch vor einem ihnen androhten, qualvollen Tod und in Abwesenheit von ihren Eltern nicht bereit gewesen, über die Geheimnisse, die ihnen die Mutter Gottes anvertraut hat, zu reden. In kindlicher Offenheit sind sie lieber bereit gewesen, zu sterben, als der Gottesmutter Treue zu brechen. Sie hatten keine Angst vor dem Tod und die Todesdrohungen und der mögliche Tod als Beweis von ihrer Treue zur Gottesmutter angenommen. Das bezieht sich auf die Verhaftung der Kinder am 13. August 1917 durch den Gemeindevorsteher von Orem. Der Bezirksvorsteher, ein Freimaurer, hat sich als Herr über sein Gebiet gefühlt und ist der Schrecken von allen gewesen. Man hat ihm der Klempner gesagt. Er ist später durch eine Explosion von einer Bombe, die er selber gebastelt hat, verwundet worden. So viel ein kurzer Auszug für die Begründung der Seligsprechung durch den Papst Johannes Paul II. Am 13. Mai 2000 in Fatima vor einer riesigen Menge von 1 Million Gläubigen. Noch vor den Erscheinungen waren die 3 Kinder jeweils mit der Schaf auf der Weide. Das Mittagessen haben sie von daheim mitgenommen. Nach dem Essen sind sie abgeknündelt und haben den Rosenkranz gebettet. Früher, also vor der Zeit der Seherkind, ist in Portugal in jedem Haus der Rosenkranz gebettet worden. Aber jetzt sind dem alten Brauch nur noch wenige Familien in der Diözese Leiria treu geblieben. Manchmal ist es vorgekommen, dass unsere kleinen Hirten keine Zeit hatten, den ganzen Rosenkranz zu betten. Sie wollten nämlich so schnell als möglich wieder spielen. Was soll man machen? Nicht einfach nicht betten? Das wäre ihnen gegen das Gewissen gegangen. Und schliesslich macht Jacinta, das kleine Quecksilber, eine geniale Erfindung. Sie hat den Rosenkranz genommen und ein schönes Kreuzzeichen gemacht. Bei der ersten Perle sagt sie nur Ave Maria. Bei der grossen Perle sagen alle 3 Vater Unser. Und nach einem schönen Kreuzzeichen ist der Rosenkranz schon fertig gewesen. Er hat kaum eine Minute gedauert. Und jetzt hat man getrost können weiterspielen. Man darf also nicht etwa glauben, dass unsere 3 kleinen Freunde schon Heilige gewesen wären. Niemand fällt nämlich als fertiger Heiliger vom Himmel auf die Erde. Aber das sollte sich schon gleich von Grund auf ändern. Die Kinder sind ja im Jahr 1916 3-mal von einem Engel besucht worden. Er hat ihnen gesagt, er sei der Engel vom Frieden. Dann hat er ihnen das Gebet gelehrt: Mein Gott, ich glaube an dich, ich bete dich an, ich hoffe auf dich und ich liebe dich. Ich bitte dich um Verzeihung für jene, die nicht glauben, dich nicht anbeten, nicht auf dich hoffen und dich nicht lieben. Und er hat gesagt, betet so, die heiligsten Herzen von Jesus und Maria werden sich von eurer Bitte bewegen lassen. Das zweite Mal, wo sie nach dem Mittagessen daheim am Brunnen im Gemüsegarten bei der Lucia, ihrem Elternhaus, am Spielen waren, ist plötzlich der gleiche Engel neben ihnen und hat gesagt, was macht ihr da? Betet, betet viel. Die heiligsten Herzen von Jesus und Maria wollen euch Barmherzigkeit erweisen. Und er hat sie aufgefordert, am Herr Gebet und Opfer als Genugtuung für die vielen Sünden, durch die er beleidigt wird, zu bringen und für die Bekehrung der Sünder. So werdet ihr den Frieden aufs Vaterland abziehen. Er sieht der Schutzengel von Portugal und nehmt die Leiden, wo euch der Herr schicken wird, mit der Gebung an und ertragen sie geduldig. Und das ist jetzt der Wendepunkt von unseren 3 Hirtenkindern gewesen. Lucia erzählt, diese Worte haben sich unserem Geist eingeprägt und wie ein Licht gewirkt, wo uns hat erkennen lassen, wie sehr uns Gott gern hat und wie sehr er selber gern geliebt sein möchte. Denn aber auch der Wert vom Opfer und dass der Herr bereit ist, wegen diesen Opfer Sünder zu bekehren. Und so haben wir angefangen, am Herr alles aufzuopfern. Wir haben keine andere Aufopferung gesucht, keine Abtötung als die, stundenlang auf die Erde niedergeworfen, das Gebet vom Engel zu wiederholen. Und dann ist der Engel zum 3. Mal erschienen. Er hat in einer Hand einen Kelch gedreht und über dem ist eine Hostie geschwebt und Blutstropfen sind in den Kelch hineingerunnen. Der Kelch und die Hostie sind in der Luft geschwebt geblieben und der Engel hat sich neben dem Kind geknündelt und gesagt, sie sollen abknündeln und 3-mal das Gebet verrichten. Heiligste Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, in tiefster Ehrfurcht bete ich dich an und opfere dir auf den kostbaren Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit Jesu Christi, gegenwärtig in allen Tabernakeln der Erde, zur Wiedergutmachung für alle Schmähungen, Sakrilegien und Gleichgültigkeiten, durch die er selbst beleidigt wird. Durch die unendlichen Verdienste seines heiligsten Herzens und des unbefleckten Herzens Mariens bitte ich dich um die Bekehrung der armen Sünder. Dann hat er sich erhoben, hat Hostie genommen und sie der Lucia gegeben. Der Kelch hat er zwischen der Jacinta und dem Francisco geteilt und gesagt, nehmt hin den Leib und das Blut Jesu Christi, die von den undankbaren Menschen furchtbar beleidigt werden. Und wieder hat er sich zur Erde geworfen und dreimal das Gebet, Heiligste Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, betet und ist verschwunden. Die geschilderten Gegebenheiten sind unbedingt wichtig im Zusammenhang mit der zukünftigen Opferbereitschaft der Kind. Es sind ja dann im Jahr 1917 die 6 Erscheinungen von der Mutter Gottes erfolgt. Und da, in diesem Vortrag, gehe ich davon aus, dass die Erscheinungen allgemein bekannt sind. Auch anlässlich von diesen Erscheinungen hat ja die Mutter Gottes in verschiedenen Botschaften für Sühne und Opfer aufgerufen und um das tägliche Rosenkranzgebet bittet, und zwar mit einem ganz bestimmten Zweck. Zur Rettung von Sündern, die sonst verloren gingen, und für den Weltfrieden. Am Tag nach der ersten Erscheinung von der Mutter Gottes hat sich die Jacinta abseits auf einen Felsen gesetzt. Die anderen haben sie gefragt, Jacinta, willst du nicht mit uns spielen? Nein, heute nicht. Warum nicht? Weil ich daran denke, was die Dame gesagt hat. Wir sollen den Rosenkranz beten und Opfer bringen für die Bekehrung der Sünder. Wir müssen jetzt immer den ganzen Rosenkranz beten. Aber wie sollen wir den Opfer bringen? Da sagte Francisco nach langem Überlegen, jetzt habe ich es. Wir geben uns das Neun in den Schof und bringen das Opfer, nichts zu essen. Und so ist das der erste Fasttag geworden. Die Jacinta ist immer noch nachdenklich auf dem Felsen gesessen. Sie sagt, die Dame hat gesagt, dass viele Seelen in die Hölle kommen. Was ist denn die Hölle? Lucia gibt zur Antwort, die Hölle ist eine tiefe Grube, voll von wilden Tieren, mit einem grossen Feuer, wo die reingehauen werden, die sündigen und nicht beichtet haben. Dort brennen sie für immer. Und kommen sie nicht mehr raus? Nein, nie. Die Hölle hört nie auf, der Himmel auch nicht. Ohne es zu wissen, so erzählt Lucia später, haben wir an diesem Tag die erste Betrachtung über die Hölle und die Ewigkeit gemacht. Und auf diese Art hat sie die Mutter Gottes auf die furchtbare Höllenvision vom 13. Juli 1917 vorbereitet. Und wir bleiben noch einen Moment bei diesem Frage- und Antwortspiel. Der Gedanke an die Ewigkeit hat einen ganz grossen Eindruck auf die Jacinta gemacht. Manchmal hat sie zmitzt im Spiel angehalten und gefragt, «Lass mal, auch nach vielen, vielen Jahren hört die Hölle nicht auf.» Und ein anderes Mal, sterben denn die Leute nicht, die dort brennen? Und werden sie nicht zu Asche? Und wenn wir viel für die Sünder beten, wird sie denn der Heiland nicht mehr in die Hölle schicken? Und wenn wir Opfer bringen, die Armen, wir müssen viel beten und Opfer bringen. Und nach einer Pause, oh, wie gut ist doch die Dame, sie hat ja versprochen, uns ins Paradies zu holen. Durch die Höllenvision vom 13. Juli 1917 sind die Vorstellungen von der Hölle so verstärkt worden, dass sie das Kind fast verzehrt haben. Manchmal ist sie gedankenvoll da gesessen und hat gesagt, die Hölle, die Hölle, mir tun die Seelen so leid, wo in die Hölle kommen. Und die Menschen brennen dort wie Kohlen im Feuer. Und zitternd ist sie dann abgeknündelt, hat die Hände gefaltet und betet. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Manchmal hat es geschonnen, als ob die Jacinta aus einem Traum verwache, wenn sie den anderen gerufen hat. Lucia, Francisco, wenn ihr nicht mit mir beten, wir müssen viel beten, und um die Seele vor der Hölle zu retten. Es kommen so viele in die Hölle. Warum zeigt Madonna den Sünder die Hölle nicht? Wenn sie die Hölle sähen, würden sie nicht mehr sündigen und kommen nicht rein. Du musst der Dame sagen, sie soll allen Leuten, die in Gova da Iria kommen, die Hölle zeigen. Dann wirst du sehen, wie sie sich bekehren. Und ganz gedankenversunken wiederholt sie, so viele Leute kommen in die Hölle. So viele Leute. Die Jacinta, die fürs Leben gern tanzen hat, sagt zu Lucia, ich tanze nicht mehr, um dem Heiland ein Opfer zu bringen. Wo denn zu den freiwilligen Opfern noch die harten, äußeren Prüfungen gekommen sind, fragt sie ihre Gefährten. habt ihr Jesus gesagt, dass ihr aus Liebe zu ihm ertragt? Wenn sie mit Nein Antwort gegeben haben, hat die Kleine mit engelhafter Einfalt die Hände gefaltet und die Augen zum Himmel erhoben und gesagt, O Jesus, aus Liebe zu dir und für die Bekehrung der Sünder. Und mit welchem Eifer hat sie jetzt immer den Rosenkranz gebetet? Eine Seele, die wirklich liebt, will auch andere zur Liebe führen. Wie sehr hat sich die Jacinta gewünscht, dass alle Christen die Maria so gern haben wie sie selber. Wir wissen, dass in der Familie Marto ein wirklich christlicher Geist geherrscht hat. Aber auch dort war nicht alles vorbildlich gewesen. So hat man zum Beispiel manchmal vergessen, den Rosenkranz zu beten. Die Jacinta hat ihren ersten apostolischen Erfolg gefeiert, dass man ihn von der ersten Erscheinung an täglich gemeinsam betet hat. Sie hat der Mutter beigebracht, dass die Maria nicht nur von den drei Seher der tägliche Rosenkranz verlangt, sondern von allen Menschen. An einem Tag sind ihnen zwei Kinder von einer armen Familie begegnet. Sie sind von Tür zu Tür gegangen und haben gebettelt. Die Jacinta fragt, wollen wir ihnen unser Znüni-Brot geben als Opfer für die Bekehrung der Sünder? Und schon haben sie ihnen das Brot geschenkt. Sie haben beschlossen, das jedes Mal so zu machen. Und die Bettlerkinder sind natürlich über den unverhofften Glücksfall sehr erfreut gewesen und haben dafür gesorgt, den Seherkind oft zu begegnen. Und so hat es für die Seher nur allzu viel Fasttage gegeben. Wenn sie dann gegen oben der Hunger geblockt hat, haben sie Wurzeln, Maulbeere und Eicheln gesucht, um ihren Hunger zu stillen. Wenn der Francisco auf eine Steineiche wollte steigen, hat die Kleine ihm geraten, wo der gewöhnliche Eichle von der gewöhnlichen Eicheln zu nehmen, weil die bitterer seien. Die Abtötung hat sie viel auf sich genommen. Lucia sagt zu einer, Jacinta, lass die Eicheln, merkst du nicht, wie bitter sie sind? Die Jacinta, ich esse sie ja gerade drum, weil sie bitter sind, so können wir noch mehr Sünder bekehren. Haben die Kinder eine schmackhafte Frucht oder sonst ein Leckerbissen bekommen, so ist die Gelegenheit zu einem Opfer nicht weniger günstig. Dazu nur eins von vielen überlieferten Beispielen. Die Frau Marto, also die Mutter von der Jacinta und dem Francisco, hat einen Korb voll mit frischen Feigen gebracht. Die Jacinta hat nur ein bisschen davon probiert, da hat sie schon gesagt, schaut, wir haben doch heute für die Sünde noch gar kein Opfer gebracht. Und mit gefalteten Händen hat sie das Opfer gebracht und gesagt, O mein Jesus, aus Liebe zu dir und für die Bekehrung der Sünder. Die Jacinta, ihre Lieblingsanrufungen waren, O mein Jesus, ich liebe dich und süßestes Herz Maria, sei meine Rettung. Der Francisco war nicht nur bereit, bei den Opfern mitzumachen, wo die anderen vorgeschlagen haben, sondern er hat denen gerade noch weitere dazu getan. Einmal hat Gott von der Lucia Süßmust offeriert. Sie hat das Glas am Francisco hergestellt. Er hat es aber der Jacinta weitergegeben und gesagt, trinket ihr zuerst. Unterdessen hat er sich davon geschlichen und sich nicht mehr blicken lassen. Obwohl man mehrere Mal gerufen hat. Darauf haben sich die beiden Mädchen verabschiedet und sind zum Brunnen gelaufen, weil sie vermutet haben, ihn dort zu finden. Francisco, du hast kein Süßmost getrunken. Die Gotte hat manchmal nach dir gerufen. Ja, als ich das Glas in die Hand genommen habe, ist mir der Gedanke gekommen, ich könnte ein Opfer bringen, um den Heiland zu trösten. Darum bin ich ausgerissen. Immer neue Gelegenheiten zu empfindlichen Opfern haben die Kinder herausgefunden. Einmal haben sie am Nachmittag Blumen gepflückt. Dabei ist Jacinta an eine Brennnessel gekommen. Sie hat sich tüchtig verbrannt. Da hat sie die Pflanze fest in die Hände genommen und gerufen, «Schaut, ich habe wieder etwas entdeckt, wie wir uns abtöten können.» Einmal, es war Ende August, kurz nach der vierten Erscheinung, wo die Jungfrau Maria wiederum Opfer für die Bekehrung der Sünder gewünscht hat, haben sie auf dem Weg zur Weide einen Strick gefunden und Lucia hat ihn spielend um den Arm gewunden. Da hat sie gemerkt, dass das Schmerzen verursacht und sie sagt zu den anderen, wisst ihr, dass das weh tut? Wir können uns den Strick um ein Leib schnüren und dem Herrn ein Opfer bringen. Wie immer sind der Francisco und Jacinta sofort auf den Vorschlag eingegangen. Mit einem scharfen Stein haben sie den Strick in drei Teile verschnitten und jedes von ihnen hat den Bußgürtel auf der blossen Haut um die Taille herumgeschlungen. Lucia hat in ihren Memoiren geschrieben, sei's, weil der Strick so dick und rauch war, oder aber, weil wir nicht zu fest angezogen haben, hat das Bußinstrument schreckliche Schmerzen verursacht, so dass Jacinta ihre Tränen vielfach nicht hätte zurückhalten können. Wenn man ihr aber gesagt hat, sie soll den Strick ablecken, hat sie sofort geantwortet, nein, ich will dem Herrn das Opfer bringen, als Genugtuung für die Beleidigungen, die ihm zugefügt werden und für die Bekehrung der Sünder. Am Anfang haben sie den Strick Tag und Nacht gedreht. Welche Qualen und welchen Schaden für die Gesundheit das bedeutet, kann man sich vorstellen. Darum hat sich die Himmelskönigin gewürdigt, als Seelenführerin zu amten, und sie hat bei der Erscheinung vom 13. September 1917 mit mütterlicher Güte gesagt, der Herr ist sehr zufrieden mit euren Opfern, aber er will nicht, dass ihr mit dem Strick schlaft. Tragt ihn nur am Tag. Die Kleinen haben gefolgt und haben die Einschränkungen dafür mit verdoppeltem Eifer weitergeführt, weil sie jetzt gewusst haben, dass sie Gott und der heiligsten Jungfrau damit Freude bereiten. Die zwei Kleinen haben den Strick sogar noch während ihrer Todeskrankheit getragen. Man hat später an diesen Strick Blutflecken können sehen. Die Mutter Gottes hat ja in der zweiten Erscheinung, also am 13. Juni 1917, den Kind aufgetragen, sie sollen lesen lernen. Das hat nichts anderes geheissen, als dass die Kinder in die Schule heim müssen, was den Eltern gar nicht behagt hat. Die Mutter von der Lucia zum Beispiel hat gemeint, es sei nur Eitelkeit von ihr, dass sie lesen lernen will. Damals war es eine Seltenheit, wenn Mädchen in die Schule gegangen sind. Schliesslich haben die Eltern nachgegeben und die Kinder in die Schule geschickt. Während der Pause haben die drei Seher ihre Kameraden spielen lassen. Sie selber sind lieber zum verborgenen Jesus in die Pfarrkirche gegangen. Kaum sind sie aber dort gewesen, sie sind schon bald von vielen Leuten umringt worden, die ihnen ihre Sorgen erzählt und sich ihrem Gebet anempfohlen haben. Die Jacinta hat gesagt, sie scheinen schon im Voraus zu wissen, wenn wir kommen, und sie lassen uns nicht in Ruhe. Doch wenn es um die Bekehrung von Sünder gegangen ist, haben sie grosses Mitleid gehabt und gesagt, wir müssen beten und viel Opfer bringen, sonst kommen die Armen in die Hölle. Mit grosser Begeisterung haben sie den Katechismus gelehrt, besonders der Francisco und die Jacinta, denn für sie beide ist es ja die Vorbereitung auf die Heilige Kommunion gewesen. Wenn die Kinder in Fatima angekommen sind, hat Francisco manchmal zu Lucia gesagt, «Los, Lucia, du gehst in die Schule und ich bleibe in der Kirche beim verborgenen Jesus. Für mich ist das Lehren sowieso unnütz. Ich gehe ja bald in den Himmel. Komm dir auf dem Rückweg hier vorbei und hol mich ab.» Und nach der Schule haben sie ihn dann in einem Winkel beim Sakramentsaltar im Gebet versunken gefunden. Wo ihn die Krankheit schon hat befallen hatte, die Krankheit, die schliesslich zum Tod geführt hat, ist ihm das Laufen vielfach sehr schwer gefallen. Mir tut der Kopf so weh. Mir kommt es vor, als müsste ich jeden Augenblick umgehen. «Dann komm nicht mit», sagt Lucia, «bleib daheim.» «Nein, nein, ich will lieber in die Kirche zum verborgenen Jesus, währenddem du in der Schule bist.» Und wo ihn die Krankheit endlich gezwungen hat, daheim zu bleiben, ist es sein grösster Schmerz gewesen, Jesus nicht mehr zu besuchen. Er hat der Lucia gesagt, sie soll in die Kirche gehen und Jesus viel Grüße von ihm sagen. Es sind das nur ein paar ganz kleine Züge, scheinbar ohne Bedeutung. Und doch, was für ein inneres Leben verraten sie uns. Die kleinen Vertrauten von der Himmelskönigin haben in der Tugend von der ersten Erscheinung an ganz überraschende Fortschritte gemacht. Ihr religiöses Wissen war gering und doch schienen sie von dem Tag an die höchsten Geheimnisse der Vollkommenheit zu kennen und immer tiefer zu erfassen. Tag für Tag, Stund für Stund haben sie sich um die Tugend bemüht. Sie haben dabei nichts von ihrer kindlichen Art verloren. Ein oberflächlicher Beobachter hat da ihnen überhaupt keine Veränderung feststellen können. Umso mehr, als sie all ihre Opfer und alles, was dazu hat können dienen, die Aufmerksamkeit auf sie zu lenken, sorgfältig vermieden haben. Wer aber in diesen kleinen Herzen hat können lesen und in ihr Innenleben Einblick hatte, war überrascht, in diesem zarten Alter so hohe Tugenden zu finden. Schon hat die Stunde sich für den Francisco und Jacinta genähert, wo von der himmlischen Mutter ins Paradies geholt zu werden. Aber ihnen warten noch eine letzte lange Läuterung im Schmelzofen der Leiden. Am 23. Dezember 1918 ist der Francisco schwer erkrankt. Es ist die sogenannte spanische Grippe gewesen, die damals in ganz Europa viele Opfer gefordert hat. Das portugiesische Volk war ganz besonders schwer betroffen gewesen. Unaufhörlich haben in den Dörfern tote Glocken geläutet. In gewissen Gegenden war es so schlimm gewesen, dass bei den Beerdigungen kein Geläut mehr zugelassen worden ist, weil die Bevölkerung den Ton der Totenglocke nicht mehr hören konnte. Die Seuche ist auch bei der Familie der Lucia eingekehrt. Aber furchtbar hat sie in der Familie von Francisco und Jacinta gehauset. Mit Ausnahme vom Vater sind alle Familienmitglieder erkrankt. Der Erste, der ist bettlägerig wurde, war der Francisco. Er war von den drei Seher am wenigsten bekannt, ja fast vergessen gegangen. Wo sich die kirchliche Behörde mit den Erscheinungen und den Seher befasst haben, ist unser kleiner Freund schon 3 Jahre tot gewesen. Wie wir aber gesehen haben, ist der Francisco nicht weniger fromm, nicht weniger treu und nicht weniger grossmütig im Opfer gewesen als die beiden Mädchen. Er war stiller gewesen als seine Schwester Jacinta, aber nicht weniger eifrig. Seine Selbstlosigkeit und sein Gebetsgeist haben den von seinen Gefährtinnen übertroffen. Einmal haben sie die Schafe in ein kleines Pinienwäldchen geführt. Auf beiden Seiten davon hat es Felder gehabt, die für die Tiere eine grosse Verlockung waren. Es ist also darum gegangen, die Tiere im Gehölz zurückzuhalten, damit sie keinen Schaden anrichten. «Bleiben dir auf dieser Seite», sagt Lucia zu den beiden anderen. «Ich gehe auf die andere.» Aber Jacinta hat sich nicht von der Lucia trennen. «Nein, du musst bei mir bleiben. Der Francisco soll dort übergehen.» Darauf sagte Francisco, ich möchte lieber auch bei euch bleiben, aber ich bringe am Heiland das Opfer für die Sünder. Nach einer gewissen Zeit sagt Lucia zu Jacinta, gang jetzt aber und leiste dem Francisco ein bisschen Gesellschaft. Der Arm ist dort ganz allein. Schnell ist Jacinta über und hat dem Francisco gerufen. Aber er hat keine Antwort gegeben. Brüllend ist Jacinta zu Lucia zurück und sagt, der Francisco sei verschwunden. Doch, so erzählt Lucia, ist sie selber gegangen und hat nach dem Francisco gesucht. Endlich hat sie ihn hinter einer Mauer entdeckt. Er war auf den Knien mit der Stirn bis zur Erde. Ich bin zu ihm gegangen und habe seine Schulter berührt und gerufen, Francisco. Da ist er aufgestanden, wie wenn er aus einem tiefen Schlaf erwacht wäre. Hast du betet? Ja, ich habe das Gebet vom Engel betet und bin dann wie in Gedanken versunken geblieben. Zusammen sind sie zurück, aber nach ein paar Minuten hat er schon wieder umkehren und allein sein, um am Herr weitere Opfer zu bringen. Einmal, als sie auf der Weide angekommen sind, ist er auf einen Felsen gestiegen und hat gesagt, «Lasst mich allein!» Die zwei Mädchen sind den Schmetterling nachgelaufen und wenn sie einen gefangen haben, haben sie ihn wieder fliegen lassen, als Opfer. Erst um die 9. Zeit herum haben sie sich wieder an Francisco erinnert und ihn gerufen. Francisco, willst du nicht essen? Nein, essen allein. Und den Rosenkranz mit uns beten? Zum Rosenkranz komme ich, rufen mir nur noch einmal. Wo sie dann gerufen haben, hat er wollen, dass sie zu ihm auf den Felsen kommen. Aber der Platz hat für sie nicht auch noch gelangt. Was machst denn du so lange da oben? Ich denke an Herr, der über die vielen Sünden so betrübt ist. Wie gern möchte ich ihn froh machen, wenn ich das nur könnte. Darum verbringe ich heute den ganzen Tag mit Fasten und Beten. Und später fügt er noch an, es ist für mich eine grosse Freude gewesen, der Engel zu sehen. Und noch eine grössere, die Madonna. Doch die grösste Freude war es gewesen, Gott zu sehen in dem Licht, das die Madonna in unsere Brust hat strahlen. Wie schön ist doch der Heiland. Aber er ist so betrübt wegen der vielen Sünden. Wir dürfen keine Sünde mehr begehen. Francisco hat ihn eines Lucia gefragt, was wärt ihr lieber, der Heiland zu trösten oder die Sünde zu bekehren, damit keine Seele mehr in die Hölle kommt? Ich möchte lieber der Heiland trösten. Hast du nicht gemerkt, wie traurig die Madonna im letzten Monat war, ist, wo sie gesagt hat, wir sollen der Heiland nicht mehr beleidigen, er, wo schon zu viel beleidigt wird? Ich möchte der Heiland trösten und den Sünder bekehren, damit sie ihn nicht mehr beleidigen. Wenn die Lucia hin und wieder niedergedrückt war wegen der Verfolgungen, wo sie in der Familie und außerhalb der Familie erdulden musste, hat sich der Francisco bemüht, ihren Mut zuzusprechen. Macht ihr nichts daraus, hat uns Madonna nicht gesagt, dass wir viel werden zu leiden haben, damit wir am Heiland und am unbefleckten Herz von Maria genug Tugend leisten für die vielen Sünden. Sie sind so betrübt. Wenn wir sie mit unseren Leiden ein bisschen trösten, müssen wir zufrieden sein. Vom Tag an, wo der Francisco von der spanischen Grippe befallen war, hat es geschonnen, dass er mit voller Gewissheit und Ergebung den Tod erwartet hat. Die Grippe hat bei ihm eine schwere Lungenentzündung verursacht. Während 14 Tagen hat er das Bett nicht verlassen. Doch selbst im grössten Fieber hat er den Rosenkranz nicht vergessen. Seine Mutter hat er gebeten, sie möge beim Rosenkranzgebet nicht vergessen, nach jedem Gesetzli das Gebet zu verrichten, wo ihnen die Maria gelehrt habe. Nämlich: O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle in den Himmel, besonders jene, die deine Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Und da wird ich schnell einhaken. Wenn wir das jetzt heute hören, dann sollte das auch eine Einladung an alle Rosenkranzbetter sein, am Francisco seine sehnliche Bitte zu erfüllen und das Gebet wirklich nach jedem Gesetzli zu beten. Es ist Sünd und Schade, wenn das vielfach von Priestern und sogar von Bischöfen unterlassen wird. Oder ist es wirklich nicht besonders in unserer heutigen Zeit angebracht, darum zu beten, dass möglichst wenig oder besser gesagt niemand in die Hölle kommt? Gehen wir zurück zum Leiden von Francisco. Ende Februar 1919 ist er wieder bettlägerig geworden. Die Jacinta hat ihm stundenlang Gesellschaft geleistet und auch die Lucia, wo seit er habe mit wahrem Heldenmut gelitten, nie habe man eine Klage, ein Seufzer von ihm gehört. Einmal hat Lucia ihn gefragt: Francisco, musst du viel leiden? Ja, hat er gesagt, aber ich ertrage alles aus Liebe zu Jesus und Maria. Einmal, wo beide Mädchen bei ihm waren, hat er zu ihnen gesagt: Redet heute wenig, ich habe grosses Kopfweh. Jacinta sagt ihm darauf: Vergiss nicht, deine Schmerzen für die Sünder aufzuopfern. Ja, sicher, ich opfere sie vor allem auf, um der Heiland zu trösten, für die Bekehrung der Sünder und für den Heiligen Vater. Am nächsten Tag geht es ihm sehr schlecht und er meint, es dauere nicht mehr lang, bis er in den Himmel gehe. Ein anderes Mal hat mit Lucia geholt. Sie hat Jacinta neben Francisco auf dem Bett gesehen sitzen. Die Kleine berichtet: Die Madonna hat uns besucht und gesagt, dass sie bald kommen werde, um den Francisco in den Himmel zu holen. Mich hat sie gefragt, ob ich noch Sünden bekehren will. Ich habe ja gesagt. Darauf sagt sie mir, ich werde in ein Spital kommen und dort viel zu leiden haben. Ich soll aber alles für die Bekehrung der Sünder ertragen und als Genugtuung für die Beleidigungen, die ihrem unbefleckten Herz zugefügt werden und aus Liebe zu Jesus. Am 2. April 1919 hat sich der Zustand von Francisco verschlimmert. Er ist immer schwächer geworden. Man hat den Pfarrer gerufen, damit der Francisco beichten konnte. Dann hat er wollen, dass die Mutter und seine Geschwister aus dem Zimmer rausgehen und nur noch die Lucia bleibe. Und dann hat er ihr gesagt, heute muss ich beichten, damit ich die Heilige Kommunion empfangen kann. Und dann werde ich sterben. Bitte sag mir, ob du von mir Sünde weisst, und dann gang zur Jacinta und frag auch sie. Du hast manchmal der Mutter nicht gefolgt, wenn sie zu dir gesagt hat, du sollst daheim bleiben, und du bist trotzdem davon gelaufen, um mich zu besuchen oder um dich zu verstecken. Das ist wahr, das habe ich gemacht. Gang jetzt und frag Jacinta. Sie sagt zu Lucia, Sag ihm, er habe noch vor den Erscheinungen dem Vater mal einen halben Frank gestohlen für einen Maulgeigen. Darauf hat der Jacinto Francisco gesagt, das habe ich schon beichtet. Und mit gefalteten Händen hat er gebetet, O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deine Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Der Francisco sagt zu Lucia, bitt der Herr Pfarrer, er soll mir die heilige Kommunion bringen. Und das ist denn auch geschehen, worauf er zu Jacinta gesagt hat, heute bin ich glücklicher als du, weil ich den verborgenen Jesus in meinem Herzen habe. Der folgende Tag war ein Freitag, der 4. April 1919. Es war gegen die 6 Uhr, als er zu seiner Mutter gesagt hat, «Schau, Mutter, das schöne Licht dort bei der Tür.» Und ein paar Augenblicke später, «Jetzt sehe ich es nicht mehr.» Ein engelhaftes Lächeln hat seine Züge verklärt und ohne Todeskampf und ohne ein Stöhnen ist er sanft gestorben. Er war noch nicht 11 Jahre alt, wo er in die ewige Heimat durfte eintreten. Und jetzt wollen wir den Kreuzweg von der Jacinta anschauen. Sie ist fast gleichzeitig mit dem Francisco an der spanischen Grippe erkrankt. Auch sie hat alle Leiden auf sich genommen und ihre Opfermut ist immer glühender geworden. Das Kind hat der Mut und Stärke von einem Märtyrer gezeigt. Immer wieder betet sie, Jesus, ich liebe dich. Zu Lucia sagt sie, es geht nicht mehr lang, bis sie ins Paradies gegangen. Du bleibst da unten, um den Leuten zu sagen, dass der Herr die Andacht zum unbefleckten Herz von Maria in der Welt einführen will. Wenn du darüber reden willst, dann versteck dich nicht. Erzähl nur von der Gnade, die uns Gott will schenken. Sag ihnen, dass das Herz Jesu will, dass mit seinem Herz als Herz von Maria verehrt wird und dass sie das unbefleckte Herz von Maria sollen um den Frieden bitten, weil ihn der Herr ihr anvertraut hat. Der Tod von Francisco war für sie ein grosser Schmerz. Schon bald wird sie ihn wiedersehen, aber vorher wartet auf sie noch ein harter Schmerzensweg. Die Mutter Gottes hat Jacinta angekündigt, dass sie in 2 Spitäler gehen werde. Aber nicht um gesund zu werden, sondern um aus Liebe zum Heiland für die Sünder noch mehr zu leiden. Sie hat also gewusst, was sie erwartet. Sie hat geklagt, ich werde sterben, ohne den verborgenen Jesus empfangen zu haben. Wenn mir doch die heiligste Jungfrau ihn bringen würde, wenn sie mich besuchen wird. Im Laufe vom Monat Mai 1919 hat sie den Pfarrer endlich genug vorbereitet gefunden, um ihr die heilige Kommunion zu spenden. Leider ist uns über den grossen Tag im Leben von der Jacinta, wo sie so sehr ersehnt hat, nichts Näheres bekannt. Je mehr ihr Körper schwächer geworden ist, desto lebendiger hat sie das Geheimnis vom Übernatürlichen erfasst und desto tiefer ist ihr Blick sozusagen ins Jenseits gedrungen, dem sie schon so nöch gsi ist. Und alle Leiden hat sie immer wieder Jesus als Opfer gebracht. Schließlich hat man die kleine Kranke ins Spital von Villanova di Orem überführt. Wo man ihre die Entscheidung mitteilt hat, hat sie gedacht, jetzt sei der Augenblick von der dauernden Trennung von ihren Angehörigen gekommen. Am schwersten ist ihr gefallen, dass sie auf die Anwesenheit von der Lucia hat müssen verzichten. Auch nach einer Kur hat sich ihre Situation nicht verbessert und man hat sie nach Auschwitz zurückgebracht. Die Sendezeit reicht leider nicht, um all die aufgezeichneten vielen Aufopferungen von allen ihren Schmerzen hier zu bringen. Ich muss mich auf einige wenige Gegebenheiten konzentrieren. Zum Beispiel, häufig hat man Jacinta regungslos das Gesicht mit den Händen bedeckt am Überlegen gesehen. Die Mutter hat sie gefragt, was denkst denn du schon so lange Zeit? Du Lucia hat sie anvertraut, ich denke an Heiland und an die Mutter Gottes, an die Sünder und an Krieg, der kommen soll. So viele Menschen werden sterben und so viele von ihnen kommen in die Hölle. Es werden so viele Häuser zerstört und so viele Priester sterben. Was für eine Qual! Würde sie aufhören, der Herz beleidigen, käme der Krieg nie und sie kämen in die Hölle. Schau, ich gehe jetzt ins Paradies. Und du, wenn du in einer Nacht das Licht siehst, von dem unsere Frau geredet hat, flüchtest du zu uns rauf. Lucia sagt, weisst du nicht, dass man in den Himmel flüchten kann? Das ist wahr, es geht nicht. Aber hab keine Angst. Ich werde für dich beten, für den Heiligen Vater und für Portugal, dass der Krieg nicht hierher kommt. Was er denn tatsächlich auch so gewesen ist. Noch einmal hat die Himmelskönigin das Haus von der Familie Marto mit der Jacinta besucht. Der Lucia hat sie gesagt, sie hat mir angekündigt, dass man mich nach Lissabon in ein Spital werde bringen und dass ich weder die noch meine Eltern werde wiedersehen. Aber sie hat gesagt, ich soll keine Angst haben, weil sie selber werde kommen, um mich in den Himmel zu holen. Unter diesen Ankündigungen, dass sie die Lucia und niemand mehr werde sehen, hat Jacinta fürchterlich gelitten, aber sofort alles wieder aufgeopfert. Ein unvorhergesehener Vorfall hat bewirkt, dass sich die Vorhersage von der heiligsten Jungfrau erfüllt hat. Im Januar 1920 ist mit einem Pilgerzug der berühmte Spezialist Dr. Enrico Lisboa nach Fatima gekommen. Er war es der nach einer Untersuchung von der Jacinta angeordnet hat, sie nach Lissabon zu bringen. Der Abschied war herzzerreissend, hat Lucia geschrieben. Zuerst findet Jacinta Aufnahme im Waisenhaus unserer lieben Frau von den Wundern. Die Mutter Oberin hat dort ungefähr 20 Waisenkinder betreut. Man hat ihr nur die Patin gesagt, so alt Jacinta. Wo die Patin offiziell über das Verhalten von der Jacinta gefragt worden ist, hat sie Folgendes gesagt. Sie hat nicht gespielt, hat wenig gegessen, hat sich nie über ihr Befinden beklagt und hat alltag den Rosenkranz betet. Sie ist sehr gerne in die Kapelle gegangen. Ihre gesammelte Haltung und die Innigkeit von ihrem Ausdruck, besonders von den Augen, wo sie zärtlich auf den Tabernakel gerichtet hat, haben einen tiefen Eindruck gemacht. So viel zu den Aussagen, die Patin über die Jacinta gemacht hat. Der gemarterte Lieb hat unaufhörlich zu leiden gehabt, aber die Maria hat ihre Liebling durch häufige Besuche tröstet. Einisch, wo sie wieder das Bett hüten musste, ist die Patin gekommen und hat sie besuchen. Die Jacinta hat zu ihr gesagt, kommen Sie dann später, jetzt erwartet die Jungfrau. Die Aussprüche von ihr nach diesen himmlischen Zwiegesprüchen haben bei weitem übertroffen, was man bei ihrem zarten Alter, sie war ja erst knapp 10 und ihre geringe Bildung natürlicherweise können erwarten. Die Patin berichtet über die bedeutendsten Aussagen von der Jacinta wie folgt. Die Jacinta, die Sünden, die die meisten Seelen in die Hölle stürzen, sind die Sünden der Unreinheit, oder? Es werden Moden aufkommen, die der Heiland sehr beleidigen. Personen, die Gott dienen, dürfen die Moden nicht mitmachen. Die Kirche hat keine Mode. Der Heiland ist immer der gleiche. Die Sünden der Welt sind sehr gross. Die Madonna hat gesagt, dass es in der Welt viele Kriege und Auseinandersetzungen gibt. Diese Kriege sind die Strafe für die Sünden der Welt. Die Madonna kann den Arm von ihrem geliebten Sohn, der sich gegen die Welt erhebt, nicht mehr zurückhalten. Man muss Buße tun. Wenn die Menschen bereuen, wird ihnen der Heiland noch verziehen. Aber wenn sie ihr Leben nicht ändern, wird die Strafe kommen. Und weiter, die Ärzte empfehlen kein Licht, um die Kranken zu heilen, weil sie keine Gottesliebe haben. Die Priester sollten sich nur mit den Angelegenheiten der Kirche beschäftigen. Die Priester müssen rein sein, ganz rein. Der Ungehorsam von Priester und Ordensleuten gegen die eigenen Oberen und gegen den Heiligen Vater tut dem Heiland sehr missfallen. Einmal fragt Patin Jacinta, weißt du denn, was Reinsein ist? Ich weiß es. Reinsein am Lieb heisst, Keuschheit bewahren. Reinsein in der Seele heisst, nicht zündigen, nichts anzuschauen, was man nicht anschauen darf, nicht stehlen, nicht lügen, immer die Worte sagen. Aber von wem hast denn du das alles gelernt? Fragt Patin. Von der Madonna, aber manchmal denke ich auch selber. Die Madonna. Anders lohnt sich wohl eine solche Kenntnis von der Welt und von göttlichen Dingen in diesem Alter nicht erklären. Und enthüllen die Aussprüche von diesem Kind nicht die schwersten Übel der heutigen Zeit? Jacinta ist auch hellsichtig gewesen. Sie hat doch einige Personen ihren baldigen Tod angekündigt, der dann auch eingetroffen ist. So zum Beispiel zwei Ärzte, die sie in Lissabon behandelt haben. Der Lucia hat sie geschrieben, Mutter Gottes hat sie wieder besucht und ihr den Tag und Stund mitteilt, wenn sie sie holen werde. Am 2. Februar 1920 hat sie das Waisenhaus müssen verlassen und ist ins Spital von Lissabon gekommen. Dort ist sie am 10. Februar operiert worden. Sie hat darauf unheimlich müssen leiden. Es würde zu weit führen, die Leiden im Einzelnen alle aufzuführen. Und alles hat sie für die Rettung der Sünder aufgeopfert. Bis zum letzten Atemzug hat sie wollen Apostel sein. Öppe hat sie von den Ärzten Zweifel oder Unglauben gehört. Da sagt sie, die Unglücklichen, sie wissen nicht, was sie erwartet. 4 Tage vor ihrem Tod hat die Patin unsere Jacinta ermuntert, ihre furchtbaren Schmerzen geduldig zu ertragen, weil das am Heiland grosse Freude bereitet. Am nächsten Tag sagt die Kleine, «Hört Sie, Patin, von jetzt an klage ich nicht mehr. Die Madonna ist wieder zu mir gekommen und hat mir gesagt, sie werde bald kommen, um mich zu holen. Und sie hat mir alle Schmerzen genommen.» Wo man dann gesehen hat, dass es mit ihr zu Ende geht, hat man sie gefragt, ob sie die Mutter noch einmal sehen wollte. Jacinta sagt darauf, «Meine Angehörigen bleiben nicht mehr lange auf der Erde. Wir werden bald im Himmel vereint sein.» Und sie fügt an, «Die Madonna hat mir gesagt, sie werde sich noch einmal zeigen, aber nicht mir. Sicher wird sie schon vorher sterben, wie mir die Mutter Gottes gesagt hat.» Am Freitag, 20. Februar 1920, gegen die 6 Uhr am Oben, sagt Jacinta, sie fühle sich sehr schlecht und hat um das Sterbesakrament gebetet. Am 8. hat sie beim Pfarrer ihre letzte Beicht abgelegt und bald nachher, nämlich am 10:30, ist die heiligste Jungfrau gekommen, um ihren Liebling im Himmel abzuholen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist nur ein kurzer Einblick ins wunderbare, heldenhafte Leben von unseren zwei Seherkindern von Fatima gewesen. Gibt es einem nicht zu denken, dass die Botschaften von Fatima bis weit auf in der Kirche nicht genügend ernst genommen, ja zum Teil sogar fast lächerlich gemacht werden? Es hat bestimmt damit zu tun, dass eben in diesen Botschaften bezüglich der Hölle Klartext geredet wird. Und das will man heute einfach nicht mehr hören. Und die Antwort von der Jacinta klingt noch nach, die Unglücklichen, sie wissen nicht, was sie erwartet.